Also wir haben das ganz bewusst vorgestellt, weil wir der Meinung sind, beide Themen müssen unbedingt zusammen gesehen werden. Und das passt natürlich auch zum BUND. Wir sind sozusagen schon seit vielen, vielen Jahren für einen möglichst schnellen, am besten sofortigen Atomausstieg und sind auch schon lange in der Auseinandersetzung um die klimaschädlichen Kohlekraftwerke. Und dann haben wir natürlich immer schon beides gefordert, aber es ist richtig, meistens werden die Themen getrennt voneinander diskutiert. Und wir wollten, weil wir das auch für sehr dringlich halten, beide zusammen adressieren, gemeinsam Ausstiegsplan vorlegen und vor allen Dingen auch schauen, ob denn diese Forderungen, die von uns lange erhoben sind, ob das tatsächlich auch zur energiewirtschaftlichen Realität passt, ob das versorgungssicher möglich ist. Und unsere Berechnungen zeigen, wenn die Politik nur will und wenn die Rahmenbedingungen entsprechend gesetzt werden, dann ist das durchaus möglich.
So, und dann lassen Sie uns mal über einen Sommer nachdenken, der so wie einige Sommer zuletzt aussieht. Das ist da gibt es einen Haufen Monsun, sprich Regen ohne Ende, keine Sonne, aber auch kaum Wind. Und nu?
Fast ähnliche Situation haben wir uns genau in unserer Betrachtung in der sogenannten Leistungsbilanz, die wir gerechnet haben, angeguckt. Allerdings befinden wir uns da eher im November des jeweiligen Jahres, nämlich für 2017, 20 und 22. Und genau die Situation, es ist abends, das heißt, wir haben keine Sonne und es ist wenig Wind. Und das ist genau die Situation, auf die hin wir den Kraftwerkspark mit allen Reserven und allem, was es gibt, abgeprüft haben und geschaut haben, ob denn unsere Forderung nach einem schnelleren Atomausstieg und einem Einstieg in einen schnellen Kohleausstieg, ob das möglich ist. Und gesagt, ja, es gibt genügend gesicherte Leistung und zusätzliche Reserven, die es zum Teil auch jetzt schon gibt. Und wir als BUND haben gesagt, wir wollen zusätzlich noch eine sogenannte Kohleausstiegsreserve, die zwei Funktionen hat. Auf der einen Seite genau, um für solche Extremsituationen als zusätzliche Absicherung zu dienen, aber tatsächlich auch um den schnellen Kohleausstieg, und da geht es wirklich um viele, viele Kraftwerke, sozialverträglicher zu machen, indem man sagt, ein Teil der Kraftwerke muss nicht endgültig stillgelegt werden, sondern kann zunächst mal in so eine Sicherheitsreserve überführt werden. Das heißt dann eben auch, dass an diesen Kraftwerken weiter Leute arbeiten können, mit denen auch ein gewisses Geld verdient werden kann, aber die nehmen eben nicht mehr am Strommarkt teil und werden nur noch in Extremsituationen angeworfen.
Die Leistungsüberschüsse, die Überkapazitäten bei uns sind so hoch, dass das alles miteinander verbunden werden kann. Wie hoch sind die denn?
Also wir haben für den Ist-Zustand, also man so will, für den Herbst 2017 eine Überkapazität in so einer Extremsituation von etwa 25 Gigawatt. Das ist natürlich ein sehr theoretischer Wert. Dass das aber auch sehr praktisch ist, haben wir jetzt schon im ersten Quartal diesen Jahres gesehen. Denn Deutschland hat im Durchschnitt in dieser Zeit die Produktion von fünf Atomkraftwerken exportiert. Das heißt, wir haben jede Menge Leistung im System. Insofern geht tatsächlich einiges, was Abschalten von AKW und Kohlekraftwerken angeht. Aber klar ist auch, es geht komplett, so wie wir uns das vorstellen, nur wenn die Bundesregierung die Energiewende viel dynamischer vorantreibt als bisher und wenn auch die Rahmenbedingungen vorangetrieben werden. Das heißt, wir müssen auch den Stromverbrauch senken. Wir müssen uns Gedanken machen, was ist mit den erneuerbaren Energien, die in den nächsten Jahren aus der Förderung rausgehen? Was ist mit diesen Altanlagen, werden die ersetzt? Gibt es eine Wirtschaftlichkeit? Wir müssen uns über eine bessere Auslastung der Stromleitungen Gedanken machen. Wir müssen in flexible KWK investieren.
Kraft-Wärme-Kopplung?
Kraft-Wärme-Kopplung, genau, das ist ganz wichtig. Und ähnliche Sachen.
Wie ist das denn mit den Transportwegen für den Strom? Ist es denn tatsächlich so? Ich habe gehört, dass zum Beispiel die Tschechen sich ganz fürchterlich darüber aufregen, dass wir immer noch über den Osten Umwege nutzen, weil wir nicht in der Lage seien, den Strom, der zum Beispiel aus den Windparks im Norden gewonnen wird, nach Süden zu schicken.
Naja, wir haben im Moment halt die Situation, es geht ja nicht nur um den Windstrom aus dem Norden, sondern wir haben eben tatsächlich, und das zeigen eben auch diese massiven Überkapazitäten und der große Stromexport, wir haben insgesamt zu viel Kapazität im System. Und das ist eben auch Atom, das ist auch Braunkohle. Wir haben das jetzt gerade am 1. Mai in einer Extremsituation gemerkt, wo wir 100% erneuerbare Energien im Netz hatten, wo wir über einen langen Zeitraum sogenannte negative Strompreise hatten. Das heißt, wenn da jemand ein Kohlekraftwerk oder ein Atomkraftwerk laufen hatte, musste er Geld dafür bezahlen, dass sein Strom abgenommen wird. Und in dieser Situation sind Gas und Steinkohle massiv zurückgefahren worden. Atomkraft und Braunkohle aber nicht. Und das heißt, selbst in solchen Extremsituationen verstopfen die das Netz. Das heißt, wir haben mehr Kapazität im Netz, wenn Atom und Kohle tatsächlich relativ schnell abgeschaltet werden. Das ist das eine. Und das andere ist, wir müssen hier über die Jahre 2020, 2023 nachdenken. Und bis dahin ist völlig klar, egal wie man dazu steht, dass die neuen Hochspannungsleitungen noch nicht gebaut sein werden. Insofern müssen wir uns ohnehin Gedanken machen. Und da gibt es viele, viele Vorschläge, wie wir technisch unsere Stromleitungen so aufrüsten können, dass sie deutlich mit einer höheren Kapazität genutzt werden können.
Wie ist das denn eigentlich, wenn wir uns jetzt anschauen, das Pariser Klimaabkommen? Das heißt ja schlicht und ergreifend, dass es von uns fordert, den Ausstieg aus der Kohle bis 2030. Auch wenn die Bundesregierung bereits jetzt schon ganz offensichtlich das nicht mal mehr ernsthaft anstrebt zu schaffen. Wie sehen Sie dann
Hubert Weiger hat heute bei der Pressekonferenz in Berlin so schön gesagt, es ist völlig klar, und Sie haben es ja auch gerade gesagt, wenn wir jetzt nicht irgendwie Klimaschutz grundsätzlich in Frage stellen, dann ist völlig klar, dass Deutschland aus der Kohleverstromung aussteigen muss. Es geht jetzt eigentlich um das Wann und um das Wie. Und wir sind der Meinung, wenn wir tatsächlich einen signifikanten Beitrag zur Erreichung des Pariser Klimaabkommens leisten wollen, dann müssen wir irrsinnig schnell aus der Kohle aussteigen. Und das hat auch den Vorteil, dass wir sehr schnell anfangen können, den betroffenen Regionen, das ist natürlich vor allen Dingen das Rheinische Revier und die Lausitz, denen neue Perspektiven auch zu geben. Ich halte es für verantwortungslos, dass die entsprechenden Landespolitiker und auch einige Gewerkschafter so tun, als würden sie was Gutes für diese Region tun, wenn man den Kohleausstieg noch um 10 Jahre hinauszögert. Und das halten wir für falsch. Man muss den Leuten auch die Wahrheit sagen. Es läuft auf ein Ende der Kohleverstromung hinaus und wir müssen uns möglichst schnell über Gedanken auch für die betroffenen Regionen machen.
Und auf der anderen Seite gibt es ja nun auch gerade im AKW-Bereich einige AKWs, die ganz besonders, ich sag mal, laut danach schreien, endlich vom Netz genommen zu werden. Ich denke da an Gundremmingen und andere. Wie sehen Sie das in der Differenziertheit der Meiler? Gibt es auch für Sie sozusagen eine Prioritätenliste nach Sicherheit?
Natürlich kann man immer wieder sagen, einzelne Atomkraftwerke oder jedes Atomkraftwerk hat seine spezifischen Probleme. Das ist so, und da ist Gundremming sicherlich ein ganz, ganz besonderes Problem, wo man das überhaupt nicht erklären kann, warum der eine Reaktor vom Netz genommen wird und der andere baugleiche noch weiterlaufen darf. Das halten wir tatsächlich für unverantwortlich. Insgesamt ist es im AKW-Bereich tatsächlich so, dass uns vor allen Dingen Sorge macht, dass wir jetzt die letzten Jahre so ein bisschen in so einen Blindflug gehen. Es sagen zwar alle Verantwortlichen erste Priorität für die Sicherheit, aber es wird in den letzten Jahren der Laufzeit keine periodische Sicherheitsüberprüfung mehr stattfinden. Wir erleben gleichzeitig, dass an vielen Kraftwerken neue Probleme auftauchen im Reaktorkern, für die es weder eine vernünftige Erklärung gibt und auch kein Konzept, wie man diese Probleme beheben kann. Also wir laufen da mit Alterungsproblemen, mit Problemen einer nicht mehr so strengen Aufsicht tatsächlich jetzt auf sehr gefährliche Restlaufzeiten.
Welche sind da besonders alarmierend aus Ihrer Sicht?
Ich glaube nicht, dass man das jetzt auf ein Atomkraftwerk beschränken kann. Wir haben viele von diesen Problemen, Oxidschichten auf Brennelementen oder Ähnliches angeht. Das ist jetzt vor allen Dingen im Atomkraftwerk Brockdorf in Schleswig-Holstein, aber das ist da rein zufällig erkannt worden. Also das ist eher ein Zeichen dafür, dass wir tatsächlich jetzt vielleicht auch am Ende der Laufzeit auf Probleme in den Atomkraftwerken stoßen, die so nicht erwartet wurden. Und insofern, das ist unsere klare Forderung ist, so schnell wie möglich raus, weil wir eine sichere Restlaufzeit nicht mehr wirklich gewährleisten können.
Wie groß ist denn eigentlich die Bereitschaft seitens der Industrie, wenn die Politik Ihnen die kalte Schulter zeigt, das dann auch zügig umzusetzen? Beziehungsweise gehören Sie auch zu denen, die glauben, natürlich nehmen die mit, solange sie erfolgreich die Politiker unter Druck setzen, was sie mitnehmen können. Aber im Grunde genommen haben Sie den Ausstieg auch längst strukturiert in den Schubladen liegen und die Papiere warten nur darauf, rausgezogen zu werden.
Das ist sicherlich sehr unterschiedlich, je nachdem, um welches Unternehmen da geht. Es geht. Wir merken ja, dass einige, Stichwort Vattenfall, ihre Braunkohle einfach verkaufen an einen tschechischen Finanzinvestor. E.ON hat die ganze Kohle nach Uniper ausgegliedert. RWE sitzt voll auf der Kohle. Insofern sehen wir da, glaube ich, auch eine sehr unterschiedliche Strategie und eine sehr unterschiedliche Situation bei den einzelnen Unternehmen. Aber es ist richtig, dass den Unternehmen und auch dem entsprechenden Branchenverband völlig klar ist, dass es auf den Ausstieg aus der Kohle hinausläuft. Die wollen natürlich so lange so viel Geld wie möglich damit verdienen. Aber auch in den Kreisen aus unserer Sicht ist völlig klar, dass es um das Wann und um das Ob geht und nicht um das Wann und um das Wie und nicht um das Ob des Kohleausstiegs, dass der kommt, ist aus unserer Sicht auch den Betreibern klar.
Wie ist da die Ausstiegspolitik Deutschlands verglichen zu anderen größeren Ländern der EU?
Da haben wir natürlich die Situation, dass Deutschland, was den Atomausstieg angeht, jetzt eher ein Vorreiter ist bei allen Problemen, die wir hier dann konkret haben. Während Deutschland, was die Kohle angeht, halt der größte Kohleverstromer ist. Und wir reden viel über den Kohleausstieg, aber noch machen wir ihn halt nicht. Und insofern, da sind andere Länder sicher weiter, die es auch einfacher haben, weil sie nicht so viel Kohle in ihrem Strommix drin haben. Aber Länder wie Frankreich oder Großbritannien oder Finnland sind da deutlich weiter, was das Abschalten von Kohlekraftwerken angeht. Also insofern gibt es in den Ländern unterschiedliche Situationen. Wirklich wichtig, und da sind wir wieder bei dem Thema, warum wir das in unserem Abschaltplan verbunden haben, wirklich eine richtige, konsistente Energiepolitik aus unserer Sicht gibt es nur, wenn man beide Themen verbindet. Und Großbritannien und Frankreich mögen vernünftige Kohlepolitik haben, die setzen halt gnadenlos auf AKW und das halten wir für falsch.
Nun gibt es bei der SPD viele, gerade in Nordrhein-Westfalen, die nach wie vor der Kohle die Stange halten. Ähnlich sieht es aus mit der Linkspartei im Nordosten, in den dortigen Fördergebieten. Sind die Grünen die einzigen, die da halbwegs konsequent sich verhalten an der Stelle? Oder ist es auch dort so, dass die Realität dann, wenn man in der Regierung ist, doch andere Fakten schafft?
Ich glaube, das ist der entscheidende Unterschied. Man sieht natürlich tatsächlich, man sieht auf der einen Seite eine große Tradition der SPD, sowohl in Nordrhein-Westfalen als auch in Brandenburg und in Sachsen, als, ich sage mal in Anführungsstrichen, Kohlepartei. Aber man merkt es auch bei allen anderen Parteien. Sobald sie in die Regierung in den entsprechenden Ländern kommen, ist eine große Nähe zu den vorhandenen Strukturen erstmal da. Das ist jetzt bei der CDU in Nordrhein-Westfalen so, das ist bei der Linkspartei in Brandenburg so gewesen. Und auch die Grünen in Nordrhein-Westfalen, als sie in der Landesregierung waren, haben sicherlich vieles versucht, aber dass sie jetzt sozusagen in Riesenschritten den Kohleausstieg da vorangebracht hätten, kann man jetzt auch nicht behaupten. Also insofern merken wir bei allen Parteien natürlich, dass das sozusagen, je näher man an die konkrete Umsetzung kommt und je näher man in den betroffenen Gebieten ist, desto schwieriger ist es auch, die richtigen Grundsatzpositionen weiter zu vertreten. Aber das hilft nichts. Genau deshalb müssen wir jetzt an diese Fragen ran und müssen, weil das ist ja richtig, den betroffenen Regionen auch wirklich Perspektiven aufzeigen können.